Ja, lieber Vater, wir dürfen dich wirklich kennen. Und das ist das Wunder, dass wir jeden Tag neu erkennen wollen und dir dafür danken wollen. Du hast dich nämlich selbst offenbart. Es waren nicht die Religionen, die dir das Geheimnis deines Herzens entrissen hätten, sondern es warst du ganz alleine, der sich durch sein Wort offenbart hat und durch den Heiligen Geist für uns verständlich gemacht hat. Wir kennen die Zielsetzungen deines Vaterherzens. Wir kennen die Regungen deiner wunderbaren Vaterseele und deines großen, heiligen Gottesgeistes. Und wir wissen, dass unser geliebter Herr Jesus Christus ebenso wie du von dir gezeugt und deinesgleichen ist und dass wir als Glieder seines Leibes zu deiner Gottesfamilie gehören dürfen. Es ist das nächste Wunder, über das wir jeden Tag, ja jede Stunde neu staunen wollen und neu danken und wissen, das ist alles nur aus Gnade geschehen. Wir haben nichts hinzugetan, wir haben nichts geleistet. Wir haben nur verdorben mit unserem alten Wesen und du hast es immer wieder geordnet und gereinigt und immer wieder in Ordnung gebracht. Habe Dank dafür. Und nun gib auch heute Abend aus deinem Wort uns das an Speise, was wir für unsere nächste Wegstrecke nötig haben und segne sie alle, die nicht kommen konnten, auch unseren lieben Bruder Andreas Schäfer. Gib Gnade auch der ganzen Versammlung in der Schweiz und habe Dank, dass du keinen vergissest. Und nun segne unseren teuren Bruder und habe Dank, dass er das, was du von ihm empfangen hast, was er von dir empfangen hat, uns weitergeben kann. Amen. Amen.
Liebe Geschwister und Freunde, als ich heute Nachmittag mal im Krankenhaus war, da sah ich auch dort einige Zeitschriften liegen und ich sah die neueste Ausgabe des Spiegel und da musste ich denken, der Teufel ruht nicht, ein massiver Angriff auf den Glauben. Ja. Denn da wurde außen, ich habe nur die Außenseite gesehen, aber ich dachte, das ist sicher ein massiver Angriff auf den Glauben. Die unsere tüchtigen Wissenschaftler sind nun wohl dahinter gekommen bei unseren Gehirnwindungen, die wir im Kopf haben. Wo entsteht der Glaube und wie entsteht der Glaube? Ach so, der entsteht also wohl in unseren Gehirnwindungen. Ist im Ansatz schon verkehrt. Und zeigt, dass der Glaube angefochten ist. Da soll natürlich behauptet werden, dass all das, was wir Glaube nennen, nichts anderes ist als ein Erzeugnis gewisser Gehirnwindungen. Das heißt, alles kommt vom Menschen, alles ist Wunschdenken, nicht Offenbarung Gottes. Wenn Sie dieses Buch in der Hand haben, die Bibel, dann gibt es zwei Möglichkeiten, sie zu lesen, von oben nach unten oder von unten nach oben. Von unten nach oben, das bedeutet, was haben dann Menschen geträumt, fantasiert, empfunden, erdichtet, Geistbegabte? Wie hat es mal ein Jude gesagt? Fantasiebegabte Orientalen, sagte der Lapide. Also haben Menschen das erdichtet? Oder aber der andere Weg von oben nach unten. Es handelt sich um Gottes Offenbarung. Gott hat es gefallen, nicht zu schweigen, sondern sich zu erkennen zu geben. Derselbe Gott, der sich uns zeigt auf niederer Stufe in der Natur, der zeigt sich uns weiter im Wort, Gesetz, Evangelium und so weiter. Ich würde mich sehr freuen, wenn viele in unserer Mitte nicht den Weg gehen von unten nach oben. Was haben Menschen sich da zusammengeträumt und gedacht, was leider auch manche Theologen taten, à la Bultmann. Sondern wenn sie den Weg gehen von oben nach unten als Gottesoffenbarung. Und wenn ich schon Theologen nannte, will ich auch positive nennen, wie Köbeler und Künnet, die ich auf der Langensteinbacher Höhe hören durfte. Und so gibt es ja sicher noch viele gesegnete Zeugen. Was hat das mit meinem Thema zu tun? Der Glaube wird angefochten, heute wie damals. Ermunterung zum Glauben ist heute mein Thema und wir haben heute früh schon begonnen, uns ein wenig zu beschäftigen mit dem Hiskia. Es hat dem Geiste Gottes gefallen, die Berichte über Hiskia im Alten Testament sogar dreimal zu überliefern. Das gibt allein schon ein besonderes Gewicht. Sonst haben wir vieles nur parallel in Könige, Chroniker und die Berichte über Jesaja haben wir, über Hiskia haben wir noch ein drittes Mal zwischen dem ersten und zweiten Teil Jesajas eingeordnet in Jesaja 36 bis 39. Und ich möchte heute Abend von Jesaja ausgehen, 36 bis 39. Ich bitte um Verständnis, wenn ich mein Thema ein bisschen ausweite und zurückgreife auf das, was wir heute Vormittag schon hörten und sahen. Also bevor ich spreche über Jesaja 38, 39, Hiskias Krankheit und Heilung und Hochmut, da komme ich nochmal zurück auf Jesaja 36 und 37. Wann der Hiskia gelebt hat, ich sagte es heute früh schon, das ist umstritten in der Lutherbibel, 10 Jahre früher als in der Elberfelder. In der Lutherbibel regierte er von 725 bis 697, in der Elberfelder 10 Jahre später. Man kriegt da eine gewisse chronologische Schwierigkeit. Im 6. Jahr der Regierungszeit des Hiskia war die Wegführung der Nordstämme Israels ins Exil. Und das ist, wie allgemein angenommen wird, 721. Und im 14. Jahr war der Zug Sanheribs gegen Jerusalem, 701. Zwischen 6 und 14 ist ein Unterschied von 8 Jahren. Aber zwischen 721 und 701 ist ein Unterschied von 20. Und sie können bekanntlich gegen vieles kämpfen und streiten, bloß nicht gegen Mathematik. Also, wenn die Zahlen stimmen, 721 und 701, dann ergibt sich da eine Frage. Ich habe bei mir zu Hause einen alten Kommentar von Franz Delitzsch, sehr wertvoll, ein ausgezeichneter gläubiger Gelehrter. Und Delitzsch ist der Meinung, ist jetzt nicht so wichtig vielleicht für unseren Glauben, was ich sage, aber chronologisch ist es interessant. Delitzsch ist der Meinung, eigentlich müsste man Jesaja 38, 39 vor 36, 37 ansetzen, chronologisch. Das, was da geschehen ist, Krankheit, Heilung, Hochmut, das sei vor Jesaja 36, 37, vor der assyrischen Bedrohung der Stadt Jerusalem. Ich habe mich da erst ein wenig dagegen gesträubt und denke aber, er könnte recht haben. Also die Bemerkung, die wir in Jesaja 36, Vers 1 haben, es geschah im 14. Jahr des Königs Hiskia, die gehörte da eigentlich nicht hin, sondern nach den ursprünglichen Schriften müsste das zu der Heilung gehören. In jenen Tagen wurde Hiskia todkrank im 14. Jahr seiner Regierungszeit. Und es spricht tatsächlich einiges dafür, dass Delitzsch da recht haben könnte. Erst Jesaja 38, 39, erst Krankheit, Heilung, Hochmut und dann kommt die assyrische Bedrohung. Und zwar aus dreifachem Grunde könnte das gut möglich sein. Der Hiskia wurde ja krank und bekam wie viele Jahre hinzugefügt? So viel wie unser lieber Bruder Heller als Brüder über ihm beteten, 15 Jahre bekam er hinzugefügt. Wenn Jesaja 38 im 14. Jahr geschah, seiner Regierungszeit, und er bekommt 15 hinzugefügt, dann gibt das genau nach Adam Riese 29 und 29 Jahre Werte ja seine Regierungszeit, wie die Schrift eindeutig feststellt. Das passt gut. Außerdem, Jesaja 36, 37, da haben wir den Glaubenskampf des Hiskia, da haben wir die Bedrohung Jerusalems. Diese Bedrohung wird dann aber abgewandt und am Ende von Kapitel 37 heißt es, dass Gott einen Engel schickt und er tötet im Lager von Assur 185.000 Mann. Und Sanherib, der König von Assur, brach auf, zog fort, kehrte zurück und blieb in Ninive. Das steht am Ende des 37. Kapitels und dann ist es ein bisschen eigenartig, wenn wenige Verse später wir lesen, in 38,6, aus der Hand des Königs von Assur will ich dich und diese Stadt retten und diese Stadt beschirmen. Sie ist doch bereits gerettet, haben wir gerade vorher gelesen. Also das könnte schon stimmen. Und auch noch aus einem anderen Grunde, denn als diese Bedrohung von Assur kam, da hat der König Hiskia das erste Mal nicht aus Glauben gehandelt, sondern das erste Mal versuchte er sich mit dem Assyrer zu versöhnen. Entschuldige bitte, König von Assur, dass ich mich einer Koalition gegen dich angeschlossen habe. Entschuldigung, ich will es nicht wieder tun. Und wenn du mir eine Strafe auflegst, will ich sie bezahlen. Das nennt man Appeasement-Politik, wie Chamberlain bei Hitler in München. Wenn man einem Diktator entgegenkommt, das nehmen die mit Dank und dann stellen sie weitere Forderungen. Das hat nicht geklappt. Und da lesen wir tatsächlich, ich werde es gleich noch vorlesen, aus 2. Könige 18, dass er alles Silber aus den Schatzkammern hervorholte und dem König gab. Aber wenn 38, 39 später ist, in 39 zeigt er den Abgesandten der Babylonier alle seine Schätze, da hat er sie noch. Also es spricht viel dafür, dass der Delitzsch recht hat, 38, 39 vor, 36, 37 und die Bemerkung im 14. Jahr gehört an den Anfang des Krankheits- und Heilungsberichtes. Nun das nebenbei. Auf Salmanassar folgte 722 Sargon als Assyrerkönig. Ein bisschen Geschichtsunterricht zwischendrin kann auch nicht schaden. Nach dessen Ermordung 705 vor Christus Sanherib. Damals erhoben sich die unterjochten Länder. Also wir haben es in unserem Text mit Sanherib zu tun. Damals erhoben sich die unterjochten Länder, vor allem Chaldäa, Sidon, Ekron. Es bildete sich eine Koalition gegen Assur, an der auch Ägypten beteiligt war und indirekt auch Hiskia, durch Einkerkerung des Vasallenkönigs der Assyrer namens Padi. Aber die Verbündeten wurden bei Altaku 701 von Sanherib geschlagen, Ekron gezüchtigt, Padi befreit und nun schickt sich Sanherib an, Hiskia zu bestrafen. Das ist der Hintergrund von diesem Bericht, Jesaja 36. Und nun möchte ich zunächst mal noch etwas sagen, ausgehend von 36, 37 und von 2. Könige 18. Hiskias Reaktionen auf die assyrische Herausforderung. Immer wieder geht es um Jerusalem. Manchmal denke ich nachts, ich höre manchmal nachts Kurtes Radio, wenn Gott mich gerade mal wach werden lässt, 5:03, Herr, vielen Dank, da kann ich ja gleich die neuesten Nachrichten hören, werde ich die Nacht auch machen, was in Berlin los ist, interessiert mich doch, bin noch nicht so alt, dass mich's nicht interessiert. Und dann stelle ich manchmal an, 3:00, 4:00, hat mich schon jemand gefragt, und stören Sie da jedes Mal Ihre liebe Frau? Nein, nein, ich schleiche wie eine Katze leise die Treppe herunter. Und dann habe ich schon öfter erlebt in letzter Zeit, wenn ich das Radio einstelle, oder auch am Tage natürlich, dass es plötzlich heißt, als allererstes Wort bei den Nachrichten, Jerusalem. Da denke ich, Jerusalem steht wieder mal in der Mitte des Weltinteresses und alles dreht sich darum, auch das große Ganze der Völkerwelt. Und hier geht es auch um Jerusalem in Jesaja 36, bedroht von Norden her, bedroht durch das machtvolle assyrische Weltreich. Und der Assyrer steht also machtbewusst vor den Toren Jerusalems. Also Hiskia, du wirst doch Vernunft annehmen, du wirst doch nicht so töricht sein, mir, dem Assyrerkönig, Sieg gewohnt, der alle befestigten Städte Judas bereits eingenommen hatte. Du wirst ja nicht so töricht sein, mir Jerusalem nicht zu übergeben. Übergib mir sofort, öffne die Tore, kampflos, das erspart Blutvergießen. Wie reagiert nun Hiskia? Die erste Reaktion, die steht nicht bei Jesaja. Die steht aber in 2. Könige zu lesen. 2. Könige 18, 13 bis 16. 2. Könige 18, 13 bis 16. Und das war noch kein Glaubenshandeln. Glaubensmenschen handeln nicht immer aus Glauben, da sind auch Fehler dabei, da ist auch Versagen dabei, genau wie bei dir und bei mir wohl auch. Also, er denkt recht menschlich. Und da heißt es also in 2. Könige 18, 13, im 14. Jahr des Königs Hiskia, zog Sanherib, der König von Assur, herauf gegen alle befestigten Städte Judas und nahm sie ein. Da sandte Hiskia, der König von Juda, zum König von Assur nach Lachisch und ließ ihm sagen, ich habe Unrecht getan, kehre um von mir, was du mir auferlegst, will ich tragen. Also er stammelt so eine Entschuldigung, ja, es war nicht schön von mir, Assyrerkönig, dass ich mich dem Aufstand gegen das chaldäische Weltreich mit Ägypten und anderen Chaldäern angeschlossen habe. Entschuldige, ich will es nicht wieder tun und wenn du mir eine Strafe gibst, will ich sie bezahlen. Das nennt man ja Appeasement-Politik und damit ist der Chamberlain auch zu Schanden geworden, einem Diktator, einem Weltherrscher, einem grausamen Menschen. Wenn er Forderungen stellt, dann muss man ihm ein Stück entgegenkommen. Ja, das will ja der Bush in der gegenwärtigen Lage nicht mehr erleben, dass so plötzlich Irak oder Iran oder andere irgendwas gegen USA machen und deshalb will er selber Krieg machen. Ich habe noch nie einen amerikanischen Präsidenten erlebt, der so offen sagte, ich will Krieg machen. Habe ich in all den Jahren, ich habe Eisenhower, Truman erlebt, habe Kennedy und andere erlebt, aber einen, der so offen sagt, ich will Krieg machen, habe ich noch nicht erlebt. Krieg liegt in der Luft. Ich will das jetzt nicht bewerten. Ich habe schon heute früh oder gestern gesagt, ich kann das nicht bewerten. Da müsste ich nämlich die Hintergrundinformationen haben, die das amerikanische Verteidigungsministerium hat. Da ich aber keinen direkten Draht habe zum amerikanischen Verteidigungsminister und diese Dinge nicht kenne, will ich auch nicht urteilen. Ich stelle nur fest, die Luft riecht und schmeckt nach Krieg. Also wenn man nun einem Tyrannen entgegenkommt und sagt, ja, Entschuldigung, der Hitler, der sagte ja immer wieder im Anfang, als er Österreich einverleibte und dann wollte er noch mehr und noch mehr, das ist meine letzte territoriale Forderung, jetzt will ich noch da von Sudetenland und von Tschechoslowakei will ich das und das haben. So, na ja, Hitler, also gut, wenn es den Weltfrieden rettet. Und dann kam der Chamberlain nach München und dann stieg er ins Flugzeug und in London wieder raus mit dem Zettel in der Hand. Peace for our time, Friede ist gerettet. So. Wir wissen, das hat nicht funktioniert. Und es hat auch hier nicht funktioniert, als der Hiskia nun eine Riesenforderung, also ich habe mir gestern irgendwo nochmal angeschaut, was Talente bedeuten. Das ist eine Riesensumme. Talente sind 6.000 Drachmen oder Denare. 6.000 Drachmen, Drachme entspricht einem Denar und das ist nach Matthäus 20 der Tageslohn eines Arbeiters mal 6.000, das ist ein Talent. Und dann 300 Talente Silber und 30 Talente Gold, die fordert er von Hiskia. Und Hiskia gab alles Silber, das sich im Haus des Herrn und in den Schatzkammern des Königshauses vorfand. Er brach oder ließ abbrechen von den Türflügeln des Tempelraumes Jahwes und von den Pforten, die er selber, der Hiskia, der König von Juda, hatte mit Gold überziehen lassen. Da lässt er das Gold abbrechen, um sie dem Tyrannen in den Rachen zu werfen. Was macht dann so ein Tyrann? Er sagt, vielen Dank, Hiskia. So, das war richtig so von dir und jetzt bitte weiter, jetzt Jerusalem bitte auch noch. Das stärkt doch von diesen Herren nur den Appetit. Und wenn man dem Hitler entgegenkam, dann kam wenig später die nächste territoriale Forderung, die den Weltfrieden retten soll. Und noch, bis die Engländer und Franzosen sagten, und jetzt ist Schluss. Wenn er jetzt noch die Hand ausstreckt nach Polen, dann gibt's Krieg und es gab ihn. Und so sagt der Assyrer, vielen Dank, ja, und bitte jetzt Jerusalem. Er ist in keiner Weise befriedigt, saturiert, das war nur der Anfang und er denkt, nun geht es so weiter. Und jetzt vermute ich mal, dass der Hiskia daraufhin etliche schlaflose Nächte hatte, dass er gedachte, das ist unerhört. Statt dass der Mann sich zufrieden gibt mit einer solchen Riesensumme Geldes und zieht nun friedlich ab von Jerusalem, da denkt er gar nicht dran abzuziehen. Er macht weiter, er will Jerusalem. Da ist ihm in Nächten, schlaflosen Nächten etwas klar geworden, Herr, vergib, so geht's nicht. Herr, vergib, ich habe menschlich gedacht, jetzt bleibt mir nur noch eines, auf dich vertrauen. Das ist also der Hintergrund von Jesaja 36. Jesaja 36, die erste Reaktion des Assyrers, die erste Reaktion Hiskias auf die assyrische Herausforderung war also ein missglückter Besänftigungsversuch, aber dann macht er eine Kehrtwende. Die zweite Reaktion ist Vertrauen. Darüber habe ich heute früh gesprochen, Vertrauen. Und der Feind ärgert sich über das Vertrauen. Und ich habe eine Parallele gezogen zu Epheser 6 unseren Glaubenskampf. Wir sollen vor allen Dingen nehmen den Schild des Glaubens, an dem alle feurigen Pfeile des Bösen abprallen. Ich habe eine Parallele gezogen heute früh. Sie können sich ja die Kassette kaufen, wenn Sie Interesse dran haben. Eine Parallele zwischen Jesaja 36 und unserem Glaubenskampf nach Epheser 6. 6 Argumente des Feindes. Und hinter dem Assyrer habe ich den Feind, den Satan gesehen, der unseren Glauben anfechten will. Und ich höre so richtig den Ärger heraus. Die Elberfelder Bibel sagt in 36 Vers 4, sagt doch zu Hiskia, so spricht der große König, der König von Assyrien, was ist das für ein Vertrauen, mit dem du vertraust? Und dann haben wir des Öfteren das Wort Vertrauen, Vertrauen, Vertrauen. Er wird rot im Kopf, er ist ganz voller Ärger. Was ist das für ein Vertrauen, worauf du vertraust? Du vertraust auf Menschen und auf Gott brauchst du auch nicht vertrauen und so weiter. Sei doch Realist, sieh doch mal deine Ohnmacht an. Und bin ich etwa ohne euren Gott gegen Jerusalem herangezogen? Euer Gott, Yahweh, der hat zu mir gesagt, ziehe nach Jerusalem und verheere es. Da habe ich dann auch eine Parallele gezogen heute früh. Der Teufel klimpert auf unseren Nerven herum und sagt dann noch, das hat mir dein Gott erlaubt, ich darf dich kaputt machen. Und was sagen wir bitteschön dagegen? Dagegen können wir denn sagen, ja, nach Epheser 1, Vers 11, Gott wirkt alles nach dem Rat seines Willens. Dass du mich anfechten darfst, das ist auch im Ratschluss Gottes. Aber er hat dir das nicht erlaubt, damit du mich kaputt machst, sondern damit mein Glaube auf die Probe gestellt wird, ob ich auch jetzt den Schild des Glaubens nehme. Also ganz raffinierte Argumente. Bis er dann in Jesaja 36, 16 fein süßlich seine Stimme verstellt in antichristlicher Manier. Was ist typisch antichristlich? Typisch antichristlich ist, Ziele Gottes auf die eigene Fahne schreiben. Und das macht hier der Assyrer, das klingt ja wie eine Verheißung Gottes. Also mach doch endlich Frieden mit mir, hör doch auf zu kämpfen, genieß dein Leben, du hast genug gekämpft in deinem Leben, komm, jetzt leg die Waffenrüstung mal weg von Epheser 6, die ist zu schwer für dich zum Tragen, mach dir ein angenehmes Leben. Es heißt in Jesaja 36, 16, macht Frieden mit mir und komm zu mir heraus, dann soll jeder von seinem Weinstock und Feigenbaum essen und jeder das Wasser seiner Zisterne trinken, bis ich komme und euch in ein Land hole, wie euer Land, ein Land von Korn und Most, ein Land von Brot und Weinbergen. Das ist eine nachgeahmte Sprache der Verheißungen Gottes, nicht wahr? Typisch antichristlich. Und im letzten Argument in 36, 18, da zeigt er sein wahres Gesicht. Euer Gott, der kann doch nicht mehr wie die Götter der Heiden. Die Götter der Heiden haben alle nicht vor mir standgehalten und euer Gott kann ebenso wenig. Da zeigt er, wer er ist. Wie reagiert Hiskia? Erstens, missglückter Besänftigungsversuch. Zweitens, Vertrauen. Drittens, Schweigen. 3 gegen 3. Haben wir da in Jesaja 36 Propagandarede an der Mauer, 3 gegen 3, 3 Abgesandte des Hiskia und 3 Abgesandte des großen Assyrerkönigs, die da ihre Worte vom Stapel lassen. Und was hat der Hiskia ihnen gesagt? Antwortet ihm nichts, schweigt. Und sie schwiegen und sagten kein Wort. 36, Vers 21. Da schwiegen sie still und antworteten ihm kein Wort. Das war der strikte Befehl des Königs. Ihr Lieben, es kann in unserem Glaubensleben Situationen geben, wo wir normalerweise Rede und Antwort stehen, das sogar gerne machen. Seid allezeit bereit zur Verantwortung, jedem, der Grund der Hoffnung fordert, die in euch ist. Wenn wir irgendwie den Eindruck haben, ein Mensch fragt uns und meint es irgendwie ernst, ist vielleicht suchend, ist fragend. Manchmal kommen Leute auf mich zu, was ist das da mit der Allversöhnungslehre? Aber dann merke ich bei manchen Gesprächen, der fragt ehrlich. Und wenn einer ehrlich fragt, kann Gott ihn weiterführen. Wenn er natürlich nur verleumden will, dann höre ich irgendwann auf. Und es gibt auch bei unseren Gesprächen, wenn man uns fragt, es gibt Spötter, die wollen sich nur lustig machen. Und da kann es dann das Richtige sein, kein Wort. Erstens missglückter Besänftigungsversuch, zweitens Vertrauen, drittens Schweigen, viertens, jetzt komme ich in Kapitel 37, Vers 1, Zerreißen der Kleider und Sacktuch, offener Protest und Beugung und Buße. Zerreißen der Kleider und Sacktuch, das ist das vierte. Und das fünfte steht auch in 37, 1, Aufsuchen der Gemeinschaft mit Gott. Er geht in das Haus Gottes, er begibt sich in die Stille vor Gott. Sechstens, er bittet aber auch Jesaja um seinen Rat und um seine Fürbitte, 37, 2 bis 4. Also in notvollen Situationen, da gehen wir zu unserem Gott. Wir dürfen aber auch Geschwister bitten oder anrufen oder sagen oder schreiben, du, ich bin in einer inneren Not. Würdest du bitte so freundlich sein, mal für mich beten, ich bin in einer besonderen Bedrängnis. Dazu sind wir doch einander als Geschwister gegeben, dass wir auch einander den Mut haben zu sagen, hilf mir mal, ich bin hier in einer Not. Und ich denke, dass wohl jeder unter uns, wenn solche Bitte an ihn herankommt, das auch gerne macht und dann für jemand im Gebet eintritt. Siebtens, das siebte und letzte, was ich als Hiskias Reaktionen nennen möchte, ist dann ein wunderbares Gebet des Hiskia. Das möchte ich vorlesen in 37, 14 bis 20. Diese Gottesmänner und Glaubensmänner alten Bundes, von deren Gebetsleben können wir eine Menge lernen. Das sind wirklich sehr kühne Gebete. Die gehen bis an den Rand, dass man denkt, darf man so mit Gott reden? Ich will es erstmal vorlesen. Es geht hier nicht zuerst um ich, meiner, mich, sondern es geht um du, deiner, dich. Wir dürfen auch alle eigenen Nöte immer wieder dem Herrn bringen. Jede kleine oder große Not dürfen wir ihm sagen, immer wieder ununterbrochen. Aber der Vater freut sich, wenn wir dabei nicht stehen bleiben und wenn er uns doch innerlich ein bisschen weiterführen kann, wie wir ja aus dem Vater Unser wissen, dass das Vater Unser die Bitten Gottes und die Anliegen Gottes erstmal vorne hinstellt. Das können wir allerdings vom Vater Unser lernen, dass die Anliegen Gottes, dein Name werde geheiligt, dein Königreich komme, dein Wille geschehe auf Erden wie im Himmel. Dann sind die Nachrichten anders im Radio und die Schlagzeilen der Zeitungen, wenn das mal auf Erden geschieht. Dein Königreich komme und dein Wille geschehe auf Erden wie im Himmel. Dein Name werde geheiligt. Und das bedeutet ja nichts anderes. Du selber, oh Gott, sorge dafür, dass im Sinne von Ezekiel 36, du deinen Namen heiligst, indem du Israel in sein Land führst und indem du Israel reinigst und auch uns reinigst und zubereitest. Das ist eine Bitte, Gott selber möge das tun. Die Anliegen Gottes sind noch wichtiger als die unseren, aber die kommen dann ja auch im Vater Unser. Aber bitteschön an zweiter Stelle. Gebet des Hiskia, Jesaja 37. Der Assyrerkönig, eines können wir ihm ja nicht ankreiden, dass er etwa oberflächlich ist. Nein, der macht seine Sache gründlich, der Assyrer. Der gibt's ihn auch noch schriftlich, in Briefform, schriftlich. Er breitet diesen Brief vor Yahweh, vor dem Ewigen, aus. Und Hiskia betete zum Herrn. Herr in Großbuchstaben bedeutet in der revidierten Elberfelder und bei Luther, das wissen Sie vielleicht, so viel wie Yahweh, Jehova, JHWH, das heilige Tetragramm. Yahweh, das heißt so viel wie der Seiende, der da einfach da ist, immer und überall da ist, der ewig Seiende, Unwandelbare. Yahweh, wo hier die Elberfelder schreibt, Herr, da sag ich's lieber richtig, Yahweh. Und Hiskia betete zu Yahweh, dem Ewigseienden. Yahweh Zebaoth, Herr der Heerscharen. Beachten wir allein schon mal die großartige Anrede in diesem Gebet. Die Anreden biblischer Gebete haben etwas mit dem Inhalt zu tun, ob ich mich wende an den Vater der Herrlichkeit oder ob ich sage, Abba, Vater, dürfen wir ja als Kinder Gottes. Oder ob ich sage im Sinn von Daniel 9, du großer und furchtbarer Gott. Das hat etwas zu tun mit der Situation. Manchmal sage ich auch Yahweh und bete zu Yahweh, wenn ich etwa für Israel bete. Yahweh Zebaoth, Herr der Heerscharen, dir ist es ein leichtes, jetzt auch Ariel Sharon in wunderbarer Weise zu helfen, Weisheit zu geben. Der Mann braucht unsere Fürbitte. Ich rufe dazu auf, denn er hat es nicht leicht. Ich habe noch nie behauptet, dass Ariel Sharon fehlerlos sei. Wir sind alle nicht fehlerlos. Aber er braucht unsere Fürbitte. Und ich habe in Gnade und Herrlichkeit im neuesten Heft, abonnieren Sie doch mal die Zeitschrift. Ja, wer sagt es, wenn ich es nicht sage? Also ich habe im neuesten Heft der Zeitschrift Gnade und Herrlichkeit auch darüber geschrieben und habe unter anderem geschrieben, karitative Organisationen verdienen unseren großen Respekt und auch Unterstützung. Aber karitative Organisationen und die Leute, die dort arbeiten, sind nicht gerade die richtigen Leute, um über militärische Handlungen sich ein Urteil zu bilden. Also da gibt es andere Fachleute, die das besser beurteilen können, ob irgendeine militärische Aktion nun richtig und nötig war oder nicht. Da sollten sich die karitativen Leute ein bisschen zurückhalten mit ihren Urteilen. Die sagen nämlich, man kann doch nicht Terror mit Krieg bekämpfen. So sollen wir ihn durch Zugucken und Abwarten bekämpfen. Wie denn sonst? Das ist aber nicht meine Botschaft heute Abend, sondern zurück zu Hiskias Gebet. Yahweh Zebaoth, bete doch auch mal zu Yahweh Zebaoth, wenn es nicht um dein persönliches Seelenheil geht, da kannst du ja sagen, Abba Vater, sondern wenn es geht um das große Weltgeschehen. Yahweh Zebaoth, gib George Bush Weisheit, auch Bewahrung vor falschen Schritten. Gib Gnade Ariel Sharon und Bewahrung vor falschen Schritten. Erbarme dich der armen Palästinenser, die durch eine schlimme Religion verführt zu Selbstmördern sich machen lassen, haufenweise. Ist das nicht schlimm, wenn eine Religion dazu aufruft? Ist das nicht schlimm? Sollen wir das etwa gutheißen? Yahweh Zebaoth, Gott Israels, der du über den Cherubim thronst, du bist es, der da Gott ist, du allein für alle Königreiche der Erde. Du hast den Himmel und die Erde gemacht. Also er fängt nicht an zu jammern, Herr, es geht uns dreckig, Herr, es geht mir schlecht, Herr, ich bin in großer Not, sondern du, gewaltiger Gott. Und indem er sich daran erinnert, wächst das Vertrauen in seinem Herzen. Du hast den Himmel und die Erde gemacht. Ich wende mich an keinen Geringeren als den, der den Himmel, die Erde und alle Galaxien und Sterne und Sonnen und Pflanzen und Tiere und Menschen, alles geschaffen hat. Neige, Yahweh, dein Ohr und höre, tu, Yahweh, deine Augen auf und sieh. Das geht an die Grenze der Kühnheit. Ist das nicht fast Frechheit? Könnten wir nicht verstehen, wenn der große Gott sagt, wie redest du mit mir? Meinst du etwa, ich schlafe? Der Hüter Israels schläft und schlummert nicht, das solltest du wissen, Hiskia. Du musst doch mich nicht erinnern, dass ich etwa vom Schlaf aufwache. Tu deine Augen auf und sieh. Nein, Gott nimmt ihm dieses Gebet nicht übel, denn er sieht, es ist aus tiefer Herzensnot geschrieben, gerufen und geschrien. Ähnlich betete auch Mose manchmal. Gott nimmt solche Gebete nicht übel, die sind ihm lieber als unser manchmal ich-bezogenes Gejammer. Du darfst auch ich-bezogen jammern, aber bitte nicht nur, ja? Neige, Herr, dein Ohr und höre, tu, Herr, Yahweh, deine Augen auf und sieh, ja, höre all die Worte Sanheribs, der hierher gesandt hat, um den lebendigen Gott zu verhöhnen. Fokussiere dein Augenlicht, dein Augenblick auf unsere Situation hier und nimm zur Kenntnis ganz konkret, wie es uns hier geht. Das sagt er gewissermaßen in diesem Gebet. Es ist wahr, Yahweh, die Könige von Assur haben alle Nationen und ihr Land in Trümmer gelegt und ihre Götter haben sie ins Feuer geworfen, denn sie waren ja keine Götter, sondern ein Werk von Menschenhänden, Holz und Stein. Und so konnte man sie vernichten. Nun aber, Yahweh, unser Gott, rette uns aus deiner Hand, damit alle Königreiche der Erde erkennen, dass du allein Yahweh bist. Wir können aus diesem Gebet lernen, wie kühn diese Männer beten. Wir können lernen, wie es ihnen um Gottes Anliegen geht. Du, deiner, dich. Er sagt auch, rette uns. Aber auch im letzten Vers, wo er sagt, rette uns, da fügt er sofort hinzu, damit alle Königreiche der Erde erkennen, dass du allein der ewig Seiende, der Unwandelbare bist. Also auch da geht's ihm wieder gleich um die Ehre Gottes. Und er betet sehr konkret, das sollten wir in unser Gebetsleben mitnehmen, bitte konkret beten. Du denkst vielleicht, und so kann man ja denken, ach, der Herr weiß doch alles, was soll ich ihm das noch sagen? Aber auch der Herr Jesus wünschte, legte Wert, liebte konkrete Gebete und Bitten. Wenn da zwei Blinde zu ihm kamen und schrien, Herr, hilf uns, dann hat er gefragt, was wollt ihr eigentlich, was, dass ich euch tun soll? Ja, das wusste der Herr doch längst. Die wollen natürlich ihr Augenlicht. Warum fragt denn der Herr Jesus? Er will konkrete Bitten. Er möchte auch von dir und mir konkret hören und bitte genau formulieren, konkret sagen, das ist meine Not, bitte hilf mir hier. Das weiß er alles, das wusste er schon vor Grundlegung der Welt, aber er will es von dir hören, so wie Jesus von den Blinden und so wie hier der Hiskia nicht sagt, Herr, was uns bewegt, das weißt du ja, Amen. Nein, sondern ganz konkret betet er hier, wir bitten, dass du jetzt in dieser Lage deine Augen auftust, hierher blickst, brennpunktartig fokussierend und dass du uns hier jetzt hilfst. Und sofort bekommt er auch eine Antwort durch Jesaja. Und nachher haben wir dann auch am Schluss des Kapitels, was ich schon erwähnte, die Rettung der Stadt und der Assyrer kehrt zurück und bleibt in Ninive. Jetzt möchte ich noch etwas sagen über, wie angekündigt, 38, 39, Hiskias Krankheit, Heilung und Hochmut. Ob das nun früher oder später war, das soll uns jetzt nicht weiter bekümmern. Wir blicken einfach nochmal in diese Kapitel hinein. Da wird also einer krank, todkrank. Ja, was macht man da? Notfallarzt, Rettungshubschrauber. Da wird also einer todkrank. Aber er hat ja einen guten Freund, den Prophet Jesaja, der öfter im Auftrag Gottes zu ihm kommt. Ja, der sagt's ihm ganz deutlich. So spricht Jahwe, bestelle dein Haus, du wirst sterben und nicht am Leben bleiben. Tja, da hätte er ja sagen können, Herr, dein Wille ist heilig, dein Weg ist heilig, dein Wille geschehe, Amen. Aber hier haben wir eine seltsame Ausnahmesituation, hier haben wir einen gläubigen Menschen, der sagt nicht Ja und Amen, sondern der sagt, er weint und schreit, Herr, gedenke doch, dass ich gewandelt habe vor dir. Und ich will doch ganz gewiss annehmen, dass der Hiskia um eine Lebensverlängerung nicht nur gebeten hat um seiner selbst willen. Herr, es gefällt mir doch so gut auf diesem Planeten und die Königsrolle, die spiele ich so gern, lasse mich noch weiter spielen. Ich denke schon, dass er auch an sein Volk denkt. Ich möchte den Meinigen, ich möchte meinem Volk als König noch erhalten bleiben. Hiskia weinte sehr. Und siehe da, wie antwortet Gott? Das Gebet wird erhört und er muss nicht sterben und er bekommt 15 Jahre dazu. So spricht Jahwe, der Gott deines Vaters David, ich habe dein Gebet gehört, ich habe deine Tränen gesehen, siehe, ich will zu deinen Tagen 15 Jahre hinzufügen. Dann kriegt er sogar noch ein Zeichen vom Herrn. Zu diesem Zeichen des Herrn, da hat sich auch Delitzsch in seinem Jesaja-Kommentar dazu geäußert, nämlich, ich lasse den Schatten der Sonnenuhr um so viel Stufen zurückkehren, wie die Sonne von den Stufen an der Sonnenuhr des Ahas bereits abwärts gegangen ist. 10 Stufen zurück, da kehrte die Sonne 10 Stufen zurück an den Stufen, die sie abwärts gegangen war. Und Delitzsch hat wohl wieder einmal recht, wenn er dazu geschrieben hat, zu 38 Vers 8, die Stufenuhr des Ahas mag aus 20 oder mehr Stufen bestanden haben, die die Tageszeit nach Halb- oder Viertelstunden maßen. Wenn das Zeichen eine Stunde vor Sonnenuntergang stattfand, so gelangte der Schatten, indem er 10 Stufen von je einer halben Stunde zurückging, wieder dahin, wo er sich in der Mittagsstunde befand. Aber wie? Keinesfalls dadurch, dass der Achsendrehung der Erde die entgegengesetzte Richtung gegeben ward, was furchtbare Revolutionen der gesamten Erdwelt zur Folge gehabt hätten, sondern durch ein Brechungsphänomen. Es genügt, dass der in der Nachmittagszeit unten befindliche Schatten durch eine nicht voraussichtliche, plötzlich eintretende Brechung nach aufwärts gelenkt wurde. Der Mann war also todkrank und der Mann wird geheilt. Das haben sicher manche in unserer Mitte erlebt, dass sie in schwerer Krankheitsnot waren. Bei mir waren es eigentlich leichtere Sachen. War ich überhaupt schon mal im Krankenhaus? Da müsste ich meine Frau fragen. Also ich kann mich gar nicht erinnern, als Besucher gewiss des Öfteren. ansonsten ja als Kind, als ich geboren war, und da sagten die Leute später, das Kind ist durchgekommen bei dieser schwierigen Geburt. Das höre ich noch, wie sie das meiner Mama sagten. Jedenfalls, es gibt sicher Leute in unserer Mitte, die wirklich schwer krank waren. Aber auch ich schon mit meinen leichten Krankheiten manchmal freue mich, wenn es mir wieder besser geht davon. Und wenn Sie schwer krank waren, dann können Sie einen Hiskia hier ja noch viel besser verstehen. Wie freut sich der Mensch. Nun bin ich wieder voll da. Ach, es waren schwere Monate. Ach, es war schwer. Aber nun, wie wunderbar. Und dann fasst der Mensch auch gute Vorsätze. Vielleicht hat er in der Krankheitszeit gebetet, Herr, wenn ich da noch mal rauskomme, dann soll mir dir mein Leben ganz gehören. Ja, und so lesen wir zum Beispiel einige Sätze aus Jesaja 38, sehr schön, innig, voller Gefühl formuliert. 38,10, ich sagte, in der Mitte meiner Tage soll ich hingehen zu den Pforten des Scheols, des Totenreiches. Ich bin beraubt des Restes meiner Jahre. Ich sagte, ich werde Jahweh nicht sehen, Jahweh im Land der Lebendigen auch nicht Menschen mehr erblicken bei den Bewohnern des Totenreichs. Meine Hütte ist abgebrochen und wurde von mir weggenommen. Es ist ja ein Mann alten Bundes. Er hat ja nicht die Hoffnung, die ein Paulus hatte und die wir haben dürfen. Ich habe Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein. Ich bin nach dem Sterben mit Christus zusammen und zwar sofort und mit Bewusstsein. Das konnte er ja nicht haben. Ich bin bei den Bewohnern des Totenreichs. Meine Hütte ist abgebrochen und wurde von mir weggenommen wie ein Hirtenzelt. Vom Tag bis zur Nacht wirst du ein Ende mit mir machen. Ich schrie um Hilfe. Wie eine Schwalbe, eine Drossel, so zwitscherte ich. Ich gurrte wie die Taube. Verschmachtend blickten meine Augen zur Höhe. O Herr, ich bin in Bedrängnis. Tritt als Bürger für mich ein. Was soll ich reden, Vers 15, nachdem er zu mir gesprochen und es selbst ausgeführt hat? Das Folgende wird nun sehr verschieden übersetzt, die zweite Hälfte von 38, Vers 15. Da gibt es wohl verschiedene Übersetzungsmöglichkeiten oder verschiedene Lesarten. Delitzsch hat übersetzt, still hinwallen sollt ich alle meine Jahre. Und so auch die alte Elberfelder Bibel, ich will sachte wallen alle Jahre meines Lebens. Also sachte und vorsichtig. Der Revidierten heißt es, ich will dich loben alle meine Jahre. Und es gibt auch noch andere Übersetzungen dieser Stelle. Bleiben wir mal bei dem, was die alte Elberfelder und Delitzsch sagt. Still hinwallen, vorsichtig wallen, wandern. Meinen Lebensweg will ich fortan vorsichtig gestalten, nachdem ich, Herr, so Schweres erlebt habe, dem Tode nahe, und du mich da wieder rausgebracht hast. Herr, nun soll mein Leben dich aber ehren. Herr, nun will ich aber vorsichtig wandeln. Ja, und dann darf er die wunderschönen Worte sagen, du machst mich gesund und erhältst mich am Leben. Siehe, zum Heile wurde mir bitteres Leid. Du hast liebevoll meine Seele von der Grube der Vernichtung zurückgehalten, denn alle meine Sünden hast du hinter deinen Rücken geworfen. Das ist allerdings auch typisch, nicht nur für Jesaja, sondern auch für die Heilungen Jesu, dass das Problem Krankenheilung und das Problem Sündenvergebung immer ganz nah beieinander sind beim Herrn Jesus. Krankenheilung, Sündenvergebung, beide Dinge sieht der Herr Jesus sofort vor Augen und verbindet sie miteinander. Und so sieht das auch hier der Hiskia, er denkt auch an seine Sünden. Indem du mich wieder hast gesund werden lassen, hast du mir zugleich auch damit dokumentiert Sündenvergebung. Zum Beispiel den Fehler, den ich machte, als ich dem die Riesenmengen Geld in den Rachen schleuderte, dem assyrischen Diktator und Tyrannen. Delitzsch übersetzt es noch etwas anders. Vers 17. Und du hast herausgeliebt meine Seele aus der Vernichtunggrube. Du hast herausgeliebt meine Seele aus der Vernichtunggrube. In der Schweiz lebte ein Bruder, der gab ein Heft heraus. Du und dein Haus, Bruder Steinemann, wart obtun, ja. Dürfte wohl stimmen, und Bruder Steinemann hat auch gerne das Wort herauslieben verwendet. Ehegatten sollen einander herauslieben zum Herrn hin. Du hast herausgeliebt meine Seele aus der Vernichtunggrube, denn alle meine Sünden hast du hinter deinen Rücken geworfen. Wunderbar, der Scheol preist dich nicht. Der Todlob sinkt ja nicht in die Grube hinab, fahren hoffen nicht auf deine Treue. Der Lebende, der preist dich. Auf dieser Stufe darf er seinen Gott preisen und darf ihm danken. Du hast herausgeliebt, meine Seele. Dürfen viele in unserer Mitte auch sagen, wenn sie Vergebung der Sünden und ein neues Leben empfangen haben vom Herrn, du hast herausgeliebt, meine Seele, aus dem Verderben der Welt und mich auf einen neuen Boden gestellt, Preis und Dank sei dir dafür. Das muss nicht immer mit einer Krankenheilung verbunden sein. Das können wir auch sagen, wenn es um geistliche Rettungen und Heilungen geht. So, also hier haben wir einen Mann, der Gott wunderbar preist und dankt. Nun will ich vorsichtig wandeln in die Zeit meines Lebens, die noch vor mir ist. Denn du hast alle meine Sünden vergeben, hast mich wunderbar geheilt. Ich will dich preisen, du hast mich herausgelebt. Vorsichtig will ich wandeln. So, und das Nächste, was wir lesen, ist eine große Unvorsichtigkeit. Ja, so sind wir Menschen mit unseren guten Vorsätzen. Der Herr tut große Dinge. Herr, ich lobe dich. Herr, ich preise dich. Nun soll dir mein Leben gehören. Aber da kommt das erste babylonische Fernsehen an mit seinem Kamerateam und will den König filmen. Ich übertrage es jetzt mal ein wenig in unsere Tage hinein. Das steht natürlich nicht in der Bibel, in Jesaja 39. Wenn so ein mächtiger König, das spricht sich natürlich rum in der Welt, ein mächtiger König, todkrank, nehmen wir an George Bush, todkrank und dann plötzlich geheilt, sowas spricht sich rum. Das erste babylonische Fernsehen fährt auf mit dem Kamerateam. Hier sehen Sie den strahlenden König. Ja, und hier sehen Sie aus unserem Archiv Bilder von vor 14 Tagen, wie jämmerlich hängt er da herum. Und nun sehen Sie den König strahlend, wunderbar erlobt und preist seinen Gott. Ja, das steht nicht hier, das wissen Sie. Aber jedenfalls bekommt er Brief und Geschenk vom König von Babel. Brief und Geschenk an Hiskia, denn er hörte, dass er krank gewesen und wieder zu Kräften gekommen war. Das am geschichtlichen Horizont auftauchende große babylonische Weltreich, das interessiert sich auch dafür. Und das erhebt sein Herz. Ja, das ist doch wunderbar. Das ist ja großartig, sogar die Welt interessiert sich für uns, das Fernsehen kommt, also wir sind doch wirklich großartig. Und da kann man dann leicht vorwitzig werden. Ja, sagt er dem Kamerateam, schauen Sie mal meine Schatzkammern an. Ja, wir sind wirklich von Gott außerordentlich gesegnet worden und das Gold haben wir und das Silber haben wir. Ja, es war natürlich kein Kamerateam, aber er zeigte den Leuten, den Abgesandten von Babel, zeigt er in seinem Überschwang des Herzens, zeigt er alles, so hat Gott uns gesegnet, das hätte er aber nicht tun dürfen. Sofort kommt der Prophet Jesaja, der sofort zur Stelle ist in kritischen Situationen beim Hiskia. Sofort ist der Jesaja da, als Abgesandte Gottes. Sag mal, was haben die Männer gesagt, woher sind sie gekommen? Ja, aus einem fernen Land sind sie gekommen, von Babel. Was haben sie gesehen? Ja, alles haben sie gesehen. Ich habe denen alles gezeigt, was in meinem Hause ist. Da sprach Jesaja zu Hiskia, hört das Wort Jahwes, Jahwes Zebaoth, des Herrn der Heerscharen, Tage kommen, da wird alles, was in deinem Haus ist und was deine Väter bis zum heutigen Tag angehäuft haben, nach Babel weggebracht werden. Nichts wird übrig bleiben, spricht Jahwe. Und von deinen Söhnen, die von dir abstammen, die du zeugen wirst, wird man einige nehmen und sie werden im Palast des Königs von Babel Hofbeamte sein. Da sagte Hiskia zu Jesaja, das Wort des Herrn ist gut, dass du geredet hast, denn er sagte, in meinen Tagen wird ja Friede und Sicherheit sein. Delitzsch warnt davor, dass wir dieses letzte Wort aus Jesaja 39 nun allzu falsch verstehen. Delitzsch hat geschrieben zu Jesaja 39, Vers 8, seine letzte Äußerung verkennt man, wenn man nichts darin sieht als gemeinen Egoismus. Das Wort des Herrn, ist es nicht gut, ist es nicht immerhin gütig? Und Delitzsch hat geschrieben, er unterwirft sich demütig dem Worte Jahwes in reuiger Erkenntnis seines eitlen, kurzsichtigen und theokratischen Verhaltens und sieht darin barmherziges Verschonen, das wenigstens solange er lebe und regiere, die göttlichen Segnungen des Friedens und der Beständigkeit fortdauern sollen. Wir sind am Ende, wir haben ein wenig in das Lebensbild eines Glaubensmenschen hineingeschaut. Glaubensmenschen machen auch Fehler. Gerade wenn man wunderbare Dinge mit Gott erlebt, dann müssen wir bitteschön vorsichtig sein, damit wir dann nicht im Vorwitz irgendwas Falsches machen, im Vollgefühl, vielleicht in einem Rauscherlebnis, da kann man dann leicht Fehler machen, bleiben wir nüchtern. Gerade wenn wir oben sind auf Höhen des Sieges, des Heiles, der Rettung, bleiben wir ganz demütig und nüchtern. Willi Schirmacher pflegte zu sagen, Willi Schirmacher von Karlsruhe, wenn ich oben bin, oh, aufgepasst, vorsichtig, wenn ich tief unten bin und habe ein Tief, ach Herr, jetzt kann es eigentlich nur noch wieder aufwärts gehen. Der Herr schenke uns etwas von dem Glauben des Hiskia, von seinem gläubigen Beten, von seinem tiefen Vertrauen, das man besonders in Kapitel 36 erkennt und auch 37, und bewahre uns vor Fehlern und Leichtsinn. Amen.
Wir wollen miteinander beten. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir von Herzen für dein Wort, das du uns heute Abend geschenkt hast. Ja, wir danken dir, dass wir wie ein Hiskia zu dir kommen dürfen und unsere Anliegen vor dir ausschütten dürfen. Und ja, bei unseren Anliegen soll es doch um deine Sache gehen, um das, was du möchtest, dass dein Wille geschieht, dass deine Ziele verwirklicht werden. Ja, und wir bitten dich, halte du uns doch in der Demut, dass wenn wir gute Erfahrungen machen durften, dass wir nicht hochmütig und stolz werden, dass wir nicht Dinge, die du uns in unser Herz hinein anvertraut hast, dass wir sie nicht verschleudern, wie der Hiskia alles gezeigt hat, sondern dass wir wirklich in der völligen Abhängigkeit und in der Demut zu dir unseren Weg gehen. Und wir danken dir, lieber Vater, dass du uns heil gemacht hast in deinem Sohn, dass du uns in ihm volles Heil, volle Vergebung geschenkt hast und dass du es auch Einzelnen doch unter uns auch schon geschenkt hast, dass sie wie ein Hiskia körperliche Heilung aus Todesnot erfahren durften. Ja, hab Dank, dass wir jetzt mit dir in diese Nacht und in den Rest der Woche gehen dürfen. Amen. Amen.